Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 10. September. Oft aber, eigentlich am meisten, redeten wir über die, die nach uns kämen. Wie sie wären. Ob sie, was wir versäumt, nachholen würden. Was wir falsch gemacht, verbessern. So steht es in Cassandra von Christa Wolf. Cassandra beschreibt die Geschichte des Trojanischen Krieges aus weiblicher Perspektive und gehört zum feministischen Literaturkanon. Als Feministin will auch Angela Merkel verstanden werden, jetzt am Ende ihrer Amtszeit. Eigentlich hatte sie gesagt, sich mit dem Titel Feministin nicht schmücken zu wollen.
Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein.
Das versäumte Nachholen, das ist der eine Cassandra-Moment der scheidenden Kanzlerin. Der andere ist die Frage, wie die sein werden, die ihr nachkommen. Im Kanzleramt und in der Partei. Dass Armin Laschet womöglich nicht der Nachkommende im Kanzleramt und dann auch nicht mehr der Nachkommende in der CDU sein wird, das ist auch Merkels Werk und Söders Beitrag. Unter Merkels Vorsitz ist die CDU zu einer Partei ohne Eigenschaften geworden. Selbst nach ihrem Rücktritt von der Parteispitze war es Merkel, die verhinderte, dass ihre Nachfolger neue Inhalte oder zumindest eine neue Erzählung schaffen konnten. Und Laschet fehlt es an Kontur, um diese Konturlosigkeit der CDU zu kaschieren. Womit wir bei Markus Söder wären und seinem Beitrag zum Desaster der Union in diesem Wahlkampf. Er hält sich für den besseren Kanzlerkandidaten, sonst wäre er auch nicht gegen Armin Laschet angetreten. Die Partei aber hat gegen Söder entschieden. Aus heutiger Sicht wohl ein Fehler. Das ist fatal. Noch fataler ist, dass Söder dafür sorgt, dass dieser Fehler nicht in Vergessenheit gerät. Wie sollen die Wähler an Laschet glauben, wenn es noch nicht mal die Union tut?
Der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet?
Klar.
Bei solchen Bekenntnissen zu Laschet ist nie sicher, ob das Kampf oder Krampf ist. Für Letzteres spricht, dass jetzt, kurz vor der Wahl, der CSU-Generalsekretär Markus Blume erklärt hat, mit Söder stünde die Union besser da. Fakt ist, am Ende von Merkels Kanzlerschaft steht die CDU nicht gut da. Und wie blickt Merkel selbst auf ihr Erbe?
Ich finde, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Und jetzt war für mich klar, dass der Bogen beendet ist. Und dass man jetzt etwas anderes braucht, etwas Neues.
Cassandra, du fragst dich, wie das Neue sein wird, wie sie wären, die nachkommen. Nun, vermutlich so wie Olaf Scholz. Unsere weiteren Themen heute. Rudolf Scharping spricht über den 11. September 2001 und wie er vor 20 Jahren als damaliger SPD-Verteidigungsminister den Tag erlebte, der die Welt verändert hat. Wie wahrscheinlich jeder von uns kann er sich noch sehr genau daran erinnern, wo er war, als die ersten Bilder der brennenden Twin Towers zu sehen waren.
Ich kam aus einer Routinesitzung zurück ins Büro, sah das im Fernsehen. Hielt das zunächst für einen schlechten Science-Fiction-Film, hab dann aber sehr schnell gemerkt, das ist Realität. Und dann gab es zwei Dinge, nämlich sofort ins Kanzleramt rasen und auf dem Weg dorthin versuchen, die Tochter in New York zu erreichen, um die ich Angst hatte.
Luis Klamroth ist Fernsehproduzent und Moderator und er spricht mit uns über Politik im Jahr 2021. Außerdem staunen wir über Donald Trump, der ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt hat. Und wir freuen uns über gute Nachrichten für junge Französinnen. Der 11. September 2001.
Es war ein schöner Tag, ruhig und sonnig.
It is 8 a.m. here in New York.
It's Tuesday, September 11th, 2001.
It is such a pretty morning, isn't it?
2735 Menschen sterben, als am 11. September 2001 zwei von Terroristen entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers rasen. Feuerwehrmann Jay Jonas und seine Crew kämpfen im Nordturm gegen die Flammen. An jenem Tag verlieren 343 seiner Kameraden ihr Leben.
Ich bin der Einzige aus dieser Gruppe, der überlebt hat. Alle anderen starben.
Morgen ist das genau 20 Jahre her. Ein Terroranschlag mit weitreichenden Folgen. Manche sagen, die Attacke auf die Twin Towers und das Pentagon habe die Welt verändert. Der damalige US-Präsident George W. Bush gab noch am selben Abend in seiner Ansprache an die Nation die Marschrichtung vor.
These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat, but they have failed. Our country is strong. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Our military is powerful and it's prepared.
Und die Jagd auf Osama bin Laden hatte begonnen. Der Kopf der Terrororganisation Al-Qaida, die die Anschläge geplant und durchgeführt hatte, hielt sich in Afghanistan versteckt unter dem Schutz der Taliban. Erstmals in der Geschichte wurde der NATO-Bündnisfall ausgerufen und zwei Monate nach 9/11 erteilte der Bundestag das Mandat für die Beteiligung von fast 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten an der Operation Enduring Freedom. SPD-Verteidigungsminister war damals Rudolf Scharping. Wie schaut er heute auf den 11. September 2001 zurück? Und welche Fehler sind danach in Afghanistan gemacht worden? Mein Kollege Gordon Ripinski hat mit ihm gesprochen.
Herr Scharping, ich grüße Sie.
Grüß Sie.
Herr Scharping, haben Sie aus heutiger Sicht vor 20 Jahren die Bundeswehr zu schnell in den Afghanistan-Einsatz geschickt?
Nein, der 11. September war das auslösende Ereignis, die Entsendung der Truppen nach diesem schrecklichen Terrorangriff. Das war im Dezember 2001 und im Januar 2002, also Monate danach.
Damals ist eine Formulierung von Kanzler Gerhard Schröder berühmt geworden.
Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Die der uneingeschränkten Solidarität. Wussten Sie vorab, dass Schröder sich so den Amerikanern gegenüber committen würde?
Ja, wir haben direkt, nachdem klar war, was da in den USA passiert, wir wussten, das ist ein Angriff auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das ist der Bündnisfall und der Bündnisfall ist Solidarität. Nämlich gemeinsam für gemeinsame Interessen einstehen.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wie Sie das erfahren haben?
Ich kam aus einer Routinesitzung zurück ins Büro, sah das im Fernsehen. Hielt das zunächst für einen schlechten Science-Fiction-Film. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, das ist Realität. Und dann gab es zwei Dinge, nämlich sofort ins Kanzleramt rasen und auf dem Weg dorthin versuchen, die Tochter in New York zu erreichen, um die ich Angst hatte.
Konnten Sie beides denn lösen? Wie war das? Das mussten Sie ja wirklich parallel klären. Wie ging es dann der Tochter?
Die konnte ich nicht mehr erreichen. Da war ja schon alles zusammengebrochen bzw. gesperrt. Und wir konnten nur noch über sichere Leitungen telefonieren. Die stehen meiner Tochter nicht zur Verfügung. Und wir saßen dann im Kanzleramt und hatten auch dringendere andere Dinge zu tun. Aber man ist ja dann emotional trotzdem sehr angefasst, weil man auch eine ganz private Sorge hat. Aber die Regierung Schröder war in der Lage, sehr schnell alle Informationen zusammenzutragen und Entscheidungen zu treffen. Das ist ja noch am selben Tag und in wenigen Stunden passiert.
Versuchen Sie sich mal mit mir gemeinsam an dieses erste Treffen im Kanzleramt zu erinnern. Wo waren Sie? Wie war das, als man in diesen Raum kam? Wo war der Kanzler? War der schon da?
Gerhard Schröder war da, Joschka Fischer war auch schon da, ich kam dazu, später kam Otto Schily noch dazu. Also wenn man so will, das Sicherheitskabinett und viele Fragen, die geklärt werden mussten. Wo kommt das her? Bedroht das uns? Was müssen wir wissen? Welche Geheimdienste können uns welche Informationen geben? Also die ganze Klaviatur der Fragen, die man sehr schnell klären muss, um dann die politischen Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen und gleichzeitig auch, sagen wir mal, an die mittel- und längerfristige Zukunft zu denken.
Haben Sie das auch als ein kontroverses Treffen erlebt? Gab es Zweifel an der Frage, wie man jetzt vorgehen würde?
Nein, es gab keine Zweifel an der Frage, dass wir gemeinsam nicht nur betroffen, sondern auch getroffen fühlen. Es war klar, das ist ein Angriff auf einen Bündnispartner. Es war nicht klar, wo kommt der her, was könnte möglicherweise alles noch folgen. Und insofern musste man das, was auf der Hand lag und sofort gemacht werden musste, auch in die Wege leiten und gleichzeitig Vorbereitungen treffen für ein zum Teil ja durchaus unbekanntes Terrain. mit Fragen, die mit terroristischen Gefahren zu tun haben. Und das ist dann ein eher, wie gesagt, mittel- und langfristiges Thema.
Natürlich war Ihnen wahrscheinlich nicht sofort klar, dass es auch einen Angriff der westlichen Alliierten auf Afghanistan geben würde. Aber wahrscheinlich ist es Ihnen dann im Laufe des Tages klar geworden. Gab es ein Telefonat mit Ihrem Amtskollegen in Washington?
Es gab ein Telefonat mit den Kollegen im Verteidigungsministerium der USA am frühen deutschen Abend. Und es gab eine ganze Reihe von anderen Telefonaten, zum Beispiel mit den Unternehmern und Unternehmen in Deutschland, die im World Trade Center Büros hatten. Und ich habe versucht, denen ein Krisenreaktionsteam zur Verfügung zu stellen, das dann ein paar Tage später in die USA fliegen konnte, dank der militärischen Maschinen und des militärischen Personals. Andere konnten ja nicht fliegen. Und vor diesem Hintergrund, nein, Afghanistan war zu diesen Stunden und in den darauffolgenden Tagen überhaupt kein Thema, weil niemand wusste, was ist das für eine Terrorzelle, wo kommen die her und wer steckt dahinter. Das hat sich ja dann auch erst im Laufe der darauffolgenden Tage und Wochen herausgestellt.
Irgendwann war es dann klar und dann war auch klar, welches die Konsequenzen sein würden. Wann wiederum wurde Ihnen deutlich, was das für die Bundeswehr bedeuten würde?
Ja, sagen wir mal so, da gab es ja zunächst einmal eine rein militärische Operation der Vereinigten Staaten. Und vor diesem Hintergrund musste man dann überlegen, was folgt denn bitteschön nach dem militärischen Schlag? Politisch war das heftig umstritten, zum Beispiel zwischen dem amerikanischen Verteidigungsminister und mir. Und in der Konsequenz hat das ja zunächst einmal zu der Petersberg-Konferenz geführt mit verschiedenen afghanischen Gruppen, auch anderen. Und auf deren Grundlage und auf der Grundlage eines Plans des entsprechenden Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen kam es ja dann zu einem Abkommen mit verschiedensten Kräften in Afghanistan. Das wiederum war die Grundlage für eine Entscheidung des Weltsicherheitsrates. Und erst dann war klar, nämlich im Dezember 2001, ziemlich genau am 22. Dezember, hat der Bundestag darüber entschieden, dass wir dann eben auch bei der sogenannten Security Assistance Force, also einer Sicherheitsunterstützung in Afghanistan, uns beteiligen würden.
Der Verteidigungsminister hieß damals Donald Rumsfeld. Sie haben gesagt, es gab große Meinungsunterschiede. Was wollte er, was wollten Sie?
Ja, er war der Meinung, dass ein heftiger Militärschlag die CIA und möglicherweise ein paar Koffer Bargeld das Problem lösen würden. Ich war ganz anderer Meinung und habe daran erinnert, dass jedes militärische Engagement ins Desaster führt, wenn es nicht begleitet wird und abgestützt wird durch zivilen Aufbau und Perspektiven für die Bevölkerung, für die man ja letzten Endes etwas bewirken will. Es geht ja nicht nur darum, terroristische Gruppen auszuschalten, sondern eben auch eine Perspektive zu entwickeln für diejenigen, die unter Taliban-Terrorismus oder anderem zu leiden hatten.
Konzeptionell haben Sie sich ja durchgesetzt, wenn man so will. Es gab dann eben diesen langen Einsatz, der eben Training, Ausbildung, vieles auch umfasste. Andererseits, 20 Jahre danach muss man sagen, erfolgreich war er nicht. Haben Sie das jetzt teilweise auch mal im Nachhinein hinterfragt?
Wissen Sie, als das begann, gab es eine sehr klare militärische Analyse, die sagte, wir können nur Kabul und Umgebung schützen. Und irgendwann später ist das dann ausgedehnt und in meinen Augen auch überdehnt worden. Es war jedenfalls im Dezember 2001 klar, wenn wir die größeren Städte und die Verbindungswege, gar nicht das ganze Land, nur die Städte und die Verbindungswege zwischen ihnen schützen wollen, dann brauchen wir 300.000 möglicherweise mehr Soldatinnen und Soldaten. Das war ja nie der Fall. Und von daher haben sich manche Dinge in die falsche Richtung entwickelt. Vor allen Dingen die Balance zwischen militärischer und später auch polizeilicher Absicherung und den Möglichkeiten des Wiederaufbaus, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Infrastruktur, was da alles zusammenkommt, die hat am Ende nicht mehr gestimmt. Dann kam ein hohes Maß an Korruption, fortdauernder Drogenanbau, anderes hinzu. Das alles hat Afghanistan sehr destabilisiert und als dann Donald Trump im Februar 2020 praktisch den Taliban Afghanistan serviert hat in einem Abkommen, wie ich es jedenfalls noch nie gesehen habe, das gegen Versprechungen eintauscht einen konkreten Abzugsplan, der im Übrigen innerhalb der NATO und innerhalb des Bündnisses nicht wirklich kommuniziert worden war. Da war mir jedenfalls klar, von Februar 2020 an tickt die Uhr und leider in die falsche und gefährliche Richtung.
Jetzt geht aktuell die Debatte natürlich auch genau um diese Fragen, also auch um die Aufarbeitung und die politischen Fehler, die am Ende gemacht wurden. Möglicherweise gibt es auch noch einen Untersuchungsausschuss. Glauben Sie eigentlich, dass Sie selbst sich so einem Untersuchungsausschuss auch nochmal stellen werden müssen?
Na gut, das habe ich ja nicht in der Hand und da will ich auch gar nicht drüber spekulieren. Ich bin nur der Meinung, es muss aufgearbeitet werden und das kann von einer Enquete-Kommission mit den Rechten eines Untersuchungsausschusses passieren und wie auch immer, das möge der Deutsche Bundestag entscheiden. Mir ist nur politisch wichtig oder mir scheint sehr sinnvoll, in dieser Aufarbeitung auch die mindestens europäischen Partner der letzten 20 Jahre in Afghanistan einzubeziehen. Das ist ja nicht etwas, was in Deutschland alleine aufgearbeitet werden muss, sondern mindestens in Europa und auch zu entsprechenden Konsequenzen in Europa und auch in der NATO führen muss.
Was wäre Ihre sicherheitspolitische Konsequenz, das, was man aus diesem Einsatz lernen kann und muss?
Dass man die Perspektiven realistisch einschätzen muss, dass man seine eigenen Kräfte einschätzen muss und zwar auch ebenso realistisch. Und dass Demokratie nicht und Rechtsstaatlichkeit nicht etwas ist, was man wie eine Maschine irgendwohin transportieren kann und dann funktioniert das dort. Das sind so langfristige gesellschaftliche, politische, kulturelle und andere Prozesse, dass man darauf Rücksicht nehmen muss. Übrigens, das genau zeichnet das Petersberg-Abkommen aus dem späten November, frühen Dezember 2001 aus, dass es nämlich von Anfang an gesagt hat, die Sicherheit, der Aufbau, die Rechtsstaatlichkeit, die Beachtung von Menschenrechten, das alles ist zunächst und vor allen Dingen eine Aufgabe innerhalb Afghanistans und durch die Afghaninnen und Afghanen selbst. Wir können dabei helfen. Aber dieser Ansatz ist auf der Strecke vermutlich ein bisschen vergessen worden.
Herr Scharping, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Einblick in die Zeit von vor 20 Jahren.
Dankeschön.
Louis Klamroth kennen Sie wahrscheinlich noch als den jungen Mattes aus dem Film Das Wunder von Bern. Heute ist Klamroth vor allem als Journalist, Fernsehmoderator und Produzent bekannt. Zusammen mit Linda Zervakis moderiert der 31-Jährige die ProSieben Bundestagswahlshow. Nun hat er eine App entwickelt. Diskutier mit mir heißt die und soll junge Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten zusammenbringen. Es ist eine Art Chat-Plattform, wo fernab von Kommentaren und Likes über die unterschiedlichsten politischen Themen diskutiert werden kann. Mein Kollege Michael Bröker hat mit Klamroth über die App gesprochen und warum er denkt, dass der Bundestagswahlkampf noch lange nicht entschieden ist. Hören Sie selbst.
Herzlich willkommen zum ersten Mal bei uns im Podcast, Louis Klamroth.
Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Sag mal, der Wahlkampf geht in die Endrunde. Bist du genauso elektrisiert wie ich?
Total, was für ein Wahlkampf. Nee, ehrlicherweise, ich feiere diesen Monat total, auch die Wochen. Das ist natürlich stressig, auch für mich als Journalist und Produzent. Aber ich gucke jedes Triell, ich gucke jede Wahlarena, jedes kleinste Format, wo die KandidatInnen dabei sind. Das ist für mich sozusagen das mein Guilty Pleasure. Wenn andere Leute Bachelorette gucken, gucke ich die Wahlarena mit Annalena Baerbock.
Was ist für dich die größte Überraschung bisher im Wahlkampf gewesen?
Ich glaube, für uns alle, nur Wolfgang Schmidt hat es ja seit 2 Jahren vorausgesagt, aber sonst hat ja niemand
seit damit... Seit 20 Jahren arbeitet er für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der Staatssekretär und engste Vertraute von Olaf Scholz, arbeitet wirklich seit 20 Jahren für diesen Mann.
Ja, und der hat es immer wieder gesagt, Olaf Scholz wird Kanzler, der wird das Ding noch drehen.
Er hat sogar immer gesagt, nur Olaf Scholz kann Kanzler.
Ja, genau. Und das ist natürlich die Überraschung. Also, dass Olaf Scholz es wirklich geschafft hat, in den Umfragen jetzt so abzugehen, das ganze Feld nochmal von hinten aufzurollen, ist schon faszinierend. Und hast du damit gerechnet?
Überhaupt nicht. Nee. Komplett gar nicht. Da sieht man auch immer wieder, dass politische Journalisten am Ende eben auch nur begrenzte Prognosefähigkeiten haben.
Stand jetzt... mich nicht darauf festlegen wollen, dass Olaf Scholz als erster über die Ziellinie geht im Wahltag.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubst du noch an eine Comeback des Armin Laschet?
Ich glaube, was wir jetzt sehen werden, ist, dass in den nächsten Tagen ganz viele Zeitungen, Online-Medien und ihr wahrscheinlich auch schreiben werden, jetzt zündet er nochmal, jetzt legt er nochmal los und jetzt, ich habe mir vorhin aus Spaß auch ein, zwei Schlagzeilen schon aufgeschrieben, die wir, glaube ich, alle lesen werden.
Warum wollte Armin Laschet nicht zu dir?
Zeitlich hätten wir alles möglich gemacht.
Und was ist deine Erklärung dafür?
Na, also ich finde es erstmal vorweggeschoben völlig legitim, dass natürlich ein Wahlkampfteam und auch ein Kandidat sagt, ein bestimmtes Format möchte ich nicht, da gehe ich nicht hin. Weil da können 1000 Gründe für sprechen, keine Lust, liegt mir nicht, hilft mir nicht im Wahlkampf, ist zu risikoreich. Einer dieser Gründe wird es gewesen sein. ärgert mich natürlich total. Ich hätte gerne ein zweites Mal in diesem Wahlkampf mit Armin Laschet gesprochen. Einmal haben wir es im ProSieben-Spezial schon gemacht.
Vielleicht hast du ihn dazu sehr geärgert.
Ich hatte das Gefühl, das war für beide Seiten okay, aber vielleicht ist das der Fall. Da habe ich es zusammen mit Lena Zawakis ja gemacht, ein Doppelinterview. Dieses Mal wollte er und sein Team wollten nicht und das ärgert mich, aber ich kann ihn auch nicht dazu zwingen, will es auch gar nicht und ist auch völlig okay.
Du hast noch ein anderes spannendes Projekt mit einem Verein gegründet, nämlich eine App, die uns zu einem besseren Diskurs bringen soll. Diskutier mit mir heißt sie. Was ist das eigentlich genau?
Im Grunde genommen ist diese App ein politisches Anti-Tinder. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen, die politisch möglichst unterschiedlich denken und bringen sie ins Gespräch. Einfach aus dem Gefühl heraus, dass wir gesagt haben, die Leute sprechen viel übereinander, aber nicht mehr so richtig gehaltvoll miteinander. Und das, was wir machen, ist, man lädt sich die App runter, dann swipet man, wie man es so kennt für die Leute, die Dating-Apps benutzen, 5 Statements nach links oder rechts, wo politische Positionen abgefragt werden. Und dann hat man ein Match und schreibt mit jemand anderen zu bestimmten Thesen, die dann reingeflogen kommen.
Und ich frage mich, wer will das? Willst du denn die Argumente des anderen wirklich hören?
Interessanterweise wollen das ganz viele Menschen offensichtlich, weil die App wird für mich auch überraschend viel benutzt. Ich glaube, das ist nichts, was man jeden Tag will. Aber ich glaube, es ist was sehr Wertvolles, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, in meinem Freundeskreis denken wir in den großen politischen Linien schon relativ ähnlich. Zumindest meine engen Freunde. Und das, was wir mit Diskutieren mit mir machen, ist, da muss man mal aus seiner Komfortzone rauskommen und sagen, okay, ich will jetzt mich mit anderen Meinungen konfrontieren. Weil ich glaube, das, was in den sozialen Netzwerken passiert, auf den Plattformen, ist, da gibt es immer den Resonanzraum von Publikum. Also auf Twitter sozusagen die Likes und auf Facebook die Kommentare. Immer gibt es einen Resonanzraum von Leuten, die applaudieren, positives Feedback geben. Je spitzer du formulierst, je abwertender du bist, je schärfer du in der Diskussion bist. Und diesen Resonanzraum, den nehmen wir komplett weg.
Ja, ist interessant, weil ich habe ja eher das Gefühl, die Leute machen das ja gerade für die Likes, gerade fürs Publikum.
Total.
Sie verschärfen ihre eigenen Positionen, um in ihrer Echokammer noch mehr Applaus zu bekommen.
Genau, und wir sagen, wenn es hier wirklich um die Diskussion geht,
dann kommt zu uns.
Dann kommt zu uns.
So. Ein Plädoyer für die Meinung des Andersdenkenden, das kommt hier sehr gut an, Luis Klamroth, bei uns. Du bist ein politischer Journalist geworden und man spürt deine Leidenschaft und trotzdem kennen die meisten Deutschen dich natürlich wahrscheinlich immer noch. Eigentlich durch deine Fernsehrolle, Schauspieler warst du in der wunderbaren Produktion von Sönke Wortmann, Das Wunder von Bern, und das Bild von diesem Jungen ist, glaube ich, jedem noch im Kopf. Vermisst du manchmal die Schauspielerei? Kommt das wieder? Machst du das noch nebenbei oder hast du jetzt deinen Weg gefunden?
Ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden. Das Schauspielen hat mir total Spaß gemacht, aber man stelle sich jetzt mal vor, ich würde am Sonntagabend im Tatort den Mörder spielen und am Montag müsste ich Jens Spahn in einer Talksendung grillen. So, ich glaube, das wäre schwierig zu vermitteln. Aber ich will es gar nicht ausschließen, weil es hat tatsächlich riesen Spaß gemacht.
Luis Klamroth, wir werden deinen Weg beobachten. Wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Und für diejenigen, denen der Sonntagabend das Triell zu langweilig sein könnte, weil es eben schon so viele Formate gibt, dann kann man ja immer noch mal im Archiv sich das Wunder von Bern angucken.
Unbedingt. Nach wie vor, glaube ich, ein guter Film.
Alles klar, vielen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der postpräsidiale Donald Trump offenbar so wenig zu tun hat, dass er jetzt Sportreporter wird. Mit seinem Sohn Donald Trump Jr. will er morgen in einem Casino in Florida einen Boxkampf von Evander Holyfield kommentieren. Trump freue sich auf den Boxkampf, lässt er ausrichten. So ist das eben, wenn man aus der Regierung fliegt.
Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
Das wusste schon Andrea Nahles. Sie hat diese Worte als Kampfansage an den politischen Gegner gemeint. Dass Trump vorläufig nur die Kämpfe anderer kommentieren kann und das auch nicht mal im politischen Bereich, sondern nur im sportlichen, das ist doch mal eine gute Nachricht. Der legendäre Boxer Muhammad Ali hat am Ende seiner Karriere gesagt, ich werde das Kämpfen nicht vermissen, das Kämpfen wird mich vermissen. Für das Ende von Trumps politischer Karriere gilt, wir vermissen nichts.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Wie der französische Staat junge Frauen unterstützt, selbstbestimmt zu leben. Ab sofort müssen Frauen unter 25 für die Pille nicht mehr selbst zahlen. Die Kosten trägt die Krankenkasse. Das verkündete jetzt der französische Gesundheitsminister. Dafür gibt es gleich zwei Gründe. Erstens bekommen minderjährige Mädchen in Frankreich schon seit einigen Jahren die Pille umsonst. Und man hat dabei beobachtet, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in dieser Alterskohorte dadurch massiv gesunken ist. Grund zwei ist, dass viele Französinnen auf die hormonelle Verhütung bislang verzichtet haben, weil sie einfach zu teuer war. Die neue Regelung kostet den Staat 21 Millionen Euro im Jahr. Was er mit diesem Geld ermöglicht, das ist allerdings unbezahlbar. Junge Frauen können das tun, was junge Frauen tun sollten. Ihr Leben leben, ohne Angst, ohne Reue. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien.